Hallo und herzlich willkommen zu Shore-Ausstieg, meinem Podcast. Mein Name ist Philipp, ich bin 32 Jahre alt und heroinabhängig. In der letzten Folge endete ich mit den Worten: Und damit ist die ganze Scheiße mit Muck noch nicht zu Ende. Nein, 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 der hat mich sogar noch tiefer in die Scheiße geritten. Ich weiß noch ganz genau, wie es sich anfühlte. Es war wie in Zeitlupe. Der Richter sprach den Schuldspruch aus und verkündete die Strafe. Muck bekam eine kleine Strafe dafür, dass er lediglich ins Altersheim eingebrochen ist. Holger hat eine kleine Strafe für die Beihilfe bekommen bei Brandstiftung. Ich bekam die volle Schuld zugesprochen. Holger, der zugab, angezündet zu haben, bekam eine mildere Strafe als ich, obwohl er sagte, dass ich nicht mal dabei war. Dadurch, dass er kaum aussagen konnte, aufgrund dessen, dass er psychisch so am Ende war, also er weinte und konnte kaum reden. Naja, seine Aussage war, was das anging, nicht glaubwürdig. Nochmal von vorne. Dass er selber gezündet hat, glauben Sie ihm. Dass ich nicht bei war, glauben Sie ihm nicht. Das Gericht hat es sich so zusammengefuscht, wie sie es für einen Schuldspruch gebraucht haben. Der Staatsanwalt war zufrieden. Er hat einen Dummen gefunden, der die Schuld bekommen hat. Mehr bedarf's nicht. Wir gingen natürlich in Berufung. Mein Fehler bei der Sache war, dass ich den Anwalt nicht wechselte. Ich bin genauso blauäugig wie beim ersten Mal in die Verhandlung gegangen. Fest davon überzeugt, dass mir nichts passieren kann. Ich kann keine Schuld bekommen. Schließlich war ich es doch nicht. Ja, sagt es. Komm, tut's. Bitte, alle gleichzeitig auf drei. Eins, zwei, drei. Wie kann man nur so dumm sein? Seit der letzten Verhandlung ist einiges an Zeit vergangen. Bitte nochmal an den Fakt denken, Muck und ich lebten im selben Haus. Wenn ich rausging, musste ich jedes Mal an seiner Wohnungstür vorbei. Wie oft habe ich darüber nachgedacht, zu klopfen und ihn drauf anzusprechen? Warum hatte er mich so hingehangen? Ich habe so oft darüber nachgedacht, was ich wohl falsch gemacht habe oder was ich gemacht haben könnte, ihm für sowas einen Grund zu geben. Egal, wie lange ich darüber nachdachte, ich kam zu keinem Ergebnis, das so etwas rechtfertigen konnte. Ich weiß auch bis heute nicht, ob das von ihm lange durchgeplant war oder ob er lediglich den Moment nutzte, wie er halt kam. Bei der Berufungsverhandlung lief es genauso scheiße. Eigentlich lief es sogar noch schlimmer. Diesmal war der Staatsanwalt eine Frau. Sie war mir von Anfang an feindselig gestimmt. Mir ist klar, dass es letztendlich die Aufgabe des Staatsanwaltes ist, also eine entsprechende Strafe zu fordern und diese auch durchzusetzen bzw. zu veranlassen, dass diese dann auch durchgesetzt wird. Schon in ihren ersten Worten sagte sie, dass sie bereits von dem Fall gehört habe und sie sich dementsprechend darauf vorbereitet habe. Auf gut Deutsch, für sie war das Ding bereits entschieden. Denn schließlich kann der gute Muck wohl kaum der Täter sein. Er ist doch ein guter Mensch, hm? Sein Beruf ist es doch, Menschen zu helfen, die alleine nicht lebensfähig sind. Ich verstand die Welt nicht mehr. Ich war gerade mal 18 Jahre alt und ich hatte kein Motiv. Warum sollte ich sowas tun? Warum sollte ich in Kauf nehmen, dass Menschen sterben? Muck wurde dort gefeuert und Muck hatte den PIN. Als die Staatsanwältin ihn fragte, wie ich denn dort reingekommen sein soll, antwortete er eiskalt, er habe mir den PIN gegeben. Ich flüsterte meinem Anwalt zu, dass er Muck fragen sollte, wieso gerade ich das Altersheim anzünden sollte. Also statt ihm, der dort gekündigt wurde und der auch ständig von Rache sprach. Mein Anwalt sagte mir immer, mit der Ruhe, wir sind gleich dran. Als dies dann soweit war, kam die Frage, ob ich mich dazu äußern wolle. Mein Anwalt sagte, dass ich alles über ihn verkünden würde. So war es ja auch abgemacht. Als es dann soweit war, schien er mir nicht wirklich allzu motiviert. Ich kürze das Ganze mal ab. Der Anwalt hat einen Scheiß dafür getan, mich da rauszuboxen. Er im Gegenteil. Durch seine Unfähigkeit machte er es noch viel schlimmer. Ich erzählte euch ja bereits, dass Holger sehr labil war. Dieser hatte seine Strafe bereits in der ersten Verhandlung akzeptiert und somit konnte ihm nichts weiter passieren. Dennoch war er wieder nur am Heulen. Er war einfach fertig. Er konnte keine brauchbare Aussage machen. Naja, und da kommt auch wieder mal die Unfähigkeit meines Anwaltes ins Spiel. statt dementsprechend mit Holger umzugehen oder das vielleicht sogar auszunutzen. Nein, er hat ihn unter Druck gesetzt. Er wurde teilweise sogar laut beim Befragen. Holger brach komplett zusammen. Was auch in diesem Verfahren dazu führte, dass die Staatsanwaltschaft annahm, dass ich ihn bedrohe. Und das sagte die gute Dame dann auch. Nach dem, was sie in der letzten Verhandlung machten, das, was da lief, war ja abzusehen, dass sie auch in dieser Verhandlung wieder versuchen, den Herrn Dusterhoff durch Drohung zu einer Aussage zu bewegen. Das Ganze kam mir vor wie ein beschissener Film, ey. Als wenn das nicht reichen würde, hat Muck vor Gericht teilweise gelacht. Auch er hatte seine Strafe in der ersten Verhandlung bereits akzeptiert. Also auch ihm konnte nichts weiter passieren. Die Verhandlung war öffentlich und da Muck bereits rechtskräftig verurteilt wurde, war er lediglich als Zeuge geladen und somit konnte er sich nach seiner Aussage auch in den Gerichtssaal setzen und zuschauen. Wie gesagt, öffentlich. Muck war nicht alleine da, nein. Er hatte seinen Bruder dabei. Die beiden hätten quasi Zwillinge sein können. Beide von sehr ähnlicher Gestalt und auch charakterlich quasi, naja, ein und dieselbe Person. Sie waren beide sehr hinterhältig und hatten jederzeit eine große Klappe. Allerdings nur dann, wenn sie auch sicher waren. Zu vergleichen mit einem bellenden kleinen Hund, der so lange Welle macht, wie das Tor zu ist. Dann bellt er noch, kaum geht das Tor auf, werden sie ganz klein laut. Nach der ersten Verhandlung war es so, dass ich noch vor dem Gericht stand mit meinem Anwalt. Muck und sein Bruder waren noch in dem Gebäude und schauten in einem kleinen Nebengang aus dem Fenster in meine Richtung, lachten mich provokant aus, zeigten mit dem Finger auf mich und machten Grimassen. Richtig dumme, kleine, provokante Wichser. Zusätzlich zeigten sie mit dem Fickfinger auf mich. Bei der zweiten Verhandlung lief es ähnlich, nur teilweise sogar im Gerichtssaal und keiner bekam es mit. Wir waren so dreist und das Schlimmste ist, wir sind damit echt durchgekommen. Ich bekam dieselbe Strafe, was die Bewährung anging. Die Staatsanwaltschaft war aber so sauer, weil ich so dreist war, einfach in Berufung zu gehen, obwohl ich doch laut ihrer Auffassung eindeutig schuld war. Dementsprechend bekam ich nochmal 50 Sozialstunden obendrauf und die Geldstrafe wurde auch um 1000 Euro erhöht. Davon ab, dass ich auch diese Verfahrenskosten zu tragen habe. Muck lachte. Er schaute mir in die Augen und lachte. Wie hättet ihr reagiert? Mal ehrlich, wie? Wärt ihr ruhig geblieben? Im Gerichtssaal? Ich blieb zum Glück ruhig. Und ihr könnt mir glauben, das fiel mir alles andere als leicht. Schreibt mir das ruhig mal im Instagram. Ehrlich, wie hättet ihr reagiert? Nach dieser Niederlage vor Gericht ging mein Anwalt und ich aus dem Gerichtssaal. Vor dem Gerichtsgebäude sagte er, wir lassen das jetzt am besten einfach mal gut sein. Bist doch gut weggekommen für die Geschichte. Ich schaute ihn in die Augen und sagte mit bestimmtem Ton, dass ich es nicht war. Und ich habe die Wahrheit vor Gericht gesagt. Dann sagte er was, was mir Blut fast kochen ließ. Mann, ich wär stinksauer auf den Typen. Ich war sprachlos. Dieser Typ ist der wohl beschissenste Anwalt der Welt. Dennoch befolgte ich seinen Rat und ließ es einfach mal gut sein. Ich versuchte Muck, so gut es geht, zu ignorieren, wenn ich ihn sah. Sein Bruder war regelmäßig zu Besuch und die beiden ließen es sich nicht nehmen, mich bei jeder einzelnen Möglichkeit, die sich für die beiden Matschbühner gab, mich zu provozieren. Sah man sich persönlich, schauten sie weg. Kaum waren sie hinter verschlossenen Türen, schauten sie aus dem Fenster und machten ihre Spielchen. Oder war es in der Öffentlichkeit, nutzten sie auch das aus und ließen nichts unversucht, mich dazu bringen, etwas zu tun, naja, für das ich belangt werden könnte. Denn denkt man nicht, dass die beiden irgendeine Art von Anstand hatten, beziehungsweise sich an die ungeschriebenen Gesetze hielten, wie man ruft nicht die Polizei, wenn man was zu klären hat. Ich bin in Kreisen aufgewachsen, in denen ich gelernt habe, dass man seine Probleme direkt und persönlich klärt. Nichts Leute anrufen und mit Überzahl einen Macker machen. Ich habe das nie so gemacht. Ich habe es so beigebracht bekommen, dass man immer alles alleine macht. Selbst wenn die anderen in der Überzahl sind. Das kannten die beiden nicht. Sie sind dieser Art Typ, der dich provoziert, dann angreift und wenn man sich dann wehrt und ihnen den Scheißarsch aufreißt, rufen sie die Polizei und drehen die Geschichte so hin, dass man die volle Schuld bekommt. Und das hatten sie ja schon ganz gut unter Beweis gestellt, hä? Bei der Brandstiftung. Was auch zu ihrem Repertoire gehörte, waren Klingelstreiche. Jetzt mal ehrlich, ist das nicht dumme Kinderkacke? Es war ja leicht gemacht für die beiden. Da Muck im Erdgeschoss wohnte, konnten sie schnell klingeln und wieder in seiner Höhle verschwinden. Irgendwann zog er wieder aufs Dorf. Es wurde damit zum Glück ruhiger. Das Ganze hat langsam auch echt an den Nerven gezerrt. Ihr dürft nicht vergessen, dass ich damals noch bei meiner Mutter wohnte. Und sie wurde ja zwangsweise auch von denen genervt, wenn sie Klingelstreich machten. Meine Mutters damaliger Freund, der hat es irgendwann auch einfach satt gehabt. Dann ist er runtergegangen zu dem Spinner und hat ihm eine Ansage gemacht. Den Tag danach sprach Muck mich im Hausflur an und sagte, er solle lieber aufpassen, was er macht. Es gäbe empfindliche Strafen fürs Bedrohen. Umso besser war es, naja, dass er dann irgendwann auszog. Es vergingen Jahre, ohne dass ich ihn wieder sah oder was von ihm hörte. Meine Bewährung war irgendwann rum, meine Sozialstunden abgearbeitet und meine Strafen, naja, die waren fast bezahlt. Ich hatte keinerlei Gedanken mehr an ihn verschwendet. Doch als ich dann mal feiern ging, war er auch da. Es war ein kleiner Club. Man konnte sich quasi nicht aus dem Weg gehen. Muck sah mich und er hatte Angst im Blick. Er wusste, dass er nicht einfach weg konnte. Denn meine Leute zu dieser Zeit hatten den Laden sozusagen im Griff. Also die Security hätten ihn jederzeit rausholen können. Doch ich entschied mich dazu, einfach drauf zu scheißen. Muck merkte, dass ich mich nicht für ihn interessierte und das bewegte ihn dazu, mich anzusprechen. Ich sagte, dass er mich einfach in Ruhe lassen soll und gehen soll. Ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, dass wenn ich ihn jetzt packe, er mich direkt anzeigt. Er ließ es nicht gut sein und wollte unbedingt mit mir reden. Ich gab nach. Wir gingen raus in den Raucherbereich, setzten uns und er fing direkt an, sich zu erklären. Es tue ihm leid, was er da damals machte, wie es lief. Sei ihm bewusst, er hätte mich scheiß aus der Sache rauskommen lassen. Doch er hat doch an seine Zukunft als Krankenpfleger denken müssen. Hätte er die Wahrheit gesagt, hätte er nie wieder in diesem Beruf arbeiten können. Sein Leben wäre doch verfuscht gewesen. Ich fragte ihn, ach ja, und da hast du dich dazu entschieden, meins zu verfuschen oder was? Er meinte, es war doch abzusehen, dass für mich keine große Strafe bei rauskommt, da ich doch jung war. Junge, ich war kurz vor der Kernschmelze. Der Typ raffte, glaube ich, gar nicht, was er da sagte und vor allem, wie er es sagte. Ich sagte ihm, es wäre besser, wenn wir das Gespräch jetzt beenden, da ich sonst wieder mal eine Anzeige dank ihm erhalten würde. Doch er erzählte weiter. Er schreibe gerade an ein Buch und hätte auch schon was an einen Verlag geschickt. Mit denen sei er schon am Verhandeln. Es geht um die Missstände in dem Beruf der Altenpflege. Ich fragte ihn, worauf er überhaupt hinaus will. Ich sagte ihm, dass mich sein Scheißleben nicht interessiert. Ich will nicht wissen, was bei ihm so abgeht. Dann sagte er, dass man damit gut Geld verdienen würde. Und er mir als Entschädigung für die Scheiße damals das Geld für die Strafen plus ein paar tausend Euro geben wolle. Sozusagen als Wiedergutmachung. Ich war skeptisch und sagte, na da bin ich mal gespannt. Wir tauschten sogar die Handynummern aus und unsere Wege trennten sich damit, dass er sich melden wolle, wenn was vom Verlag kommt. Zeit verging. Wir schrieben ab und zu, aber letztendlich war das entweder geschnackt oder es klappte nicht mit dem Verlag. Und statt er das einfach so sagt, vertröstete er mich immer wieder. Er war wohl fest davon überzeugt, dass es was werden könnte mit seinem Buch. Der Kontakt verlor sich dann auch irgendwann und ich vergaß das Ganze, aber bewusst. Man sah sich ab und zu, manchmal sprachen wir auch darüber. Ich meinte dann nach einer ganzen Weile, dass ich nicht mehr dran glaube, dass da was kommt. Ich sagte zu ihm, wenn er seine Schuld wirklich begleichen wolle, dann kann er mir doch einfach monatlich einen kleinen Betrag geben, bis es dann irgendwann, naja, quasi abbezahlt ist. Er willigte ein, doch zahlte nie. Ich entschloss mich drauf zu scheißen, da ich keinerlei Hoffnung hatte, dass da irgendwas von ihm kommt. Doch er redete immer wieder davon. Also er nahm mit mir Kontakt auf und schrieb, dass mir das Geld zustehe, von sich aus. Daraus resultierend bestand ich dann auch irgendwann auf das Geld. Ich fragte immer wieder nach. Schließlich stehe mir das Geld zu, auch aus seiner Sicht. Dann fing er auf einmal an, frech zu werden. Er beleidigte mich am Telefon und er ging auch nicht mehr ran, wenn ich anrief. Junge, das muss man erst mal schnallen. Ich wollte schon drauf scheißen, aber er bestand drauf. Und kaum, dass ich seine Aussage ernst nahm, dass es mir zusteht, spinnt er auf einmal rum. Aufgrund dessen, dass ich wusste, wie hinterhältig dieser Typ ist, ließ ich ihn einfach in Ruhe. Ich schrieb ihn nicht mehr, ich rief ihn nicht mehr an. Und wieder verging locker ein Jahr. Ich war in der Zwischenzeit in gewissen Kreisen unterwegs. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich kann und ich werde da nicht weiter drauf eingehen können. Denkt euch einfach euren Teil. Eines Tages war ich mit einem Bekannten unterwegs. Dieser hatte, naja, sagen wir eine gewisse Erscheinung. Er war sehr breit gebaut und tätowiert. Für den typischen Bürger sieht so ein Bilderbuchverbrecher aus. Wir bestellten in einem Schnellrestaurant was zu essen und warteten vor der Tür. Knapp 100 Meter die Straße runter sah ich Muck, der gerade auf sein Auto zuging. Ich hatte meinem Bekannten mal von der Story erzählt und sagte, guck mal, das ist der Typ, von dem ich dir erzählt hatte. Mein Bekannter sagte, lass hingehen, das klären. Ich meinte, nee, das lassen wir besser, der ist so mies hinterhältig. Mein Bekannter meinte, aber ach Quatsch. Ihr sollt doch bloß reden und den Scheiß endlich mal aus der Welt schaffen. Wir gingen auf ihn zu und er schloss sich sofort im Auto ein. Er hatte sichtlich Angst. Er kurbelte die Scheibe auf der Fahrerseite einen kleinen Spalt auf und fragte trotz seiner Angst, aber großfressig, was wir wollen. Mein Bekannter sagte, komm, steigt mal aus und klärt euren Blödsinn da endlich. Muss doch nicht sein, ist doch albern. Muck provozierte ihn mit Sprüchen wie, und wenn ich das nicht mache, dann willst du Kuli-Affi mir den Arsch aufreißen oder was? Nee, nee, verpisst euch da, ich will hier weg. Mein Bekannter wurde lauter, aber er blieb höflich dabei. Muck wurde beleidigend und fuhr einfach los dabei, hatte er mich fast umgekachelt. Und mein Bekannter blieb sogar am Spiegel hängen und wurde fast verletzt dabei. Er guckte mich verdutzt an und sagte, was ist denn mit dem los? Wie kann man so eine große Klappe haben und dabei so kleine Eier? Wir gingen zurück zum Restaurant, holten unser Essen. Naja, und der Tag verging halt. Am nächsten Tag musste ich wieder in die Stadt. Ich muss dazu sagen, ich wohnte ein bisschen außerhalb, auf dem Dorf. Ich fuhr also in die Stadt und traf meine Schwester. Diese erzählte mir, naja, ich solle mich mal dringend mit einem Kumpel treffen. Auch er war mit unserem, naja, Bekannten befreundet. Ich traf ihn und er erzählte mir ganz aufgebracht, dass unser gemeinsamer Bekannter verhaftet wurde. Warum, wisse er nicht. Ich hatte da so eine Vermutung und die äußerte ich auch. Er wurde sauer, er wurde stinksauer und er war die Art von Mensch, die du nicht sauer haben möchtest. Er meinte, lass uns sofort los und diesen Muck suchen. Ich erklärte ihm, wie dieser drauf ist und meinte auch, dass wir das lassen sollten. Der ist extrem hinterhältig und wahrscheinlich rechnete er sogar damit oder hat das sogar geplant. Naja, ich musste los. Als ich durch die Innenstadt ging, bemerkte ich zwei Zivis, die mir hinterher schlichen. Junge, die waren so auffällig. Ich ging auf sie zu und sagte, was los Jungs, hm? Habt ihr einen Hafti für mich offen oder was? Sie guckten verdutzt und sagten, ja, Herr Hartung. Ich meinte, na dann lass mal los zum Haftrichter. Sie fragten mich, ob wir Handschellen brauchten. Ich meinte, Jungs, ich bin auf euch zurückgekommen. Was glaubt ihr denn? Glaubt ihr, ich werde weglaufen? Wohl kaum. Wir gingen zum Auto und fuhren zum Gericht. Wenn man einen Haftbefehl offen hat, wird man dem Haftrichter vorgeführt. Und dieser prüft dann, ob zum Beispiel Flucht oder Verdunkungsgefahr bestehe. Er fragte mich, ob ich mich äußern wolle zu dem Vorwurf räuberische Erpressung. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich sagte nein und daraus resultierte für den Haftrichter Verdunklungsgefahr. Also wurde beschlossen, dass ich in U-Haft komme. Beim Rausführen aus dem Gerichtssaal sah ich meinen Bekannten in Handschellen im Nebenraum. Er zwinkerte mir zu. In dem Moment wurde mir klar, was jetzt kommt. Die Beamten setzten mich in einen Streifenwagen und sie fuhren mich in die JVA Dessau-Roßlau. Okay Leute, es tut mir leid, wir werden das Ganze jetzt splitten. Es kommt noch ein dritter Part. Wir sind auch jetzt schon wieder bei knapp 20 Minuten Und da kommt noch einiges dazu und ich möchte es gerne so detailliert und so gut wie möglich für euch aufschreiben und erzählen. Dementsprechend gebt mir bitte die Zeit, nehmt mir das nicht übel, das ist jetzt nicht hier irgendwie geplant, um es möglichst spannend zu machen. So, es ist einfach so, dass es verdammt viel ist und ich möchte es für euch wirklich einfach nur gut machen, okay? Ich hoffe, diese Folge hat euch trotz dieses Splittes gefallen. Ich hoffe, ihr hört meine alten Folgen und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kram bewertet. Egal ob bei Spotify, ob bei Apple Podcast, bei Audible bzw. Amazon, bei Google, ja, da ist es auch drin und bei dieser. Überall eigentlich, wo man so Podcasts hören kann. Hört es euch an, bewertet es. Ich würde mich mega darüber freuen, wenn ihr mir auch bei Instagram folgt. Da heißt ich Showrausstieg. Ihr könnt mir auch gerne jederzeit schreiben. Ja, ich schreibe gerne mit euch. Ich habe viele Nachrichten bekommen. Es kommt gut an. Ich habe da echt Spaß dran. Und ich habe mir was überlegt. Es ist so, dass jeden Sonntag um 20 Uhr eine neue Folge kommt. Und ab sofort werde ich es so machen, dass ich an dem darauffolgenden Mittwoch diese Folge live vortragen werde. Ich werde sie euch live vorlesen. Einmal bei Twitch und einmal noch bei Instagram live. Die Uhrzeiten, das müsst ihr dann bitte so ein bisschen bei Instagram verfolgen. Da sage ich das dann immer. Ich denke mal, ich werde das nur eine Stunde, anderthalb Stunden vorher ankündigen. Vielleicht wird es auch irgendwann einen festen Zeitplan geben, vor allem für diese Twitch-Sache. Das muss ja dann doch ein bisschen vorbereitet sein. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr auch dazu schaut. Vielleicht sogar, obwohl ihr die Folgen kennt. Vielleicht machen wir auch mal so ein Special, wo ich alle Folgen so hintereinander durchjage. Wenn ihr da Lust drauf habt, schreibt mir das. Ich habe auf jeden Fall Lust drauf. Ich dachte mir, vor euch wäre das auch mal was Neues, weil ihr meine Mimik seht, meine Gestik seht, weil ihr vielleicht in dem Moment was in den Chat schreibt und ich direkt drauf reagieren kann. Quasi ein interaktiver Talk. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr am Start seid. Bis dahin, wir hören uns. Bis nächste Woche.